auf Musikwelle. Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Lara Christen. Wie steht es um die psychische Gesundheit von Lernenden in der Schweiz? Dieser Frage ging die WorkMed AG nach, ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit. Rund 45.000 Lernende wurden unter anderem dazu befragt, wie es ihnen in der Lehre geht. Patrick Walter.
Über 80% geht es in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Etwa gleich viele erleben im Lehrbetrieb und in der Berufsschule ein Klima von Respekt, Freundlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe. Die Lernenden fühlen sich ernst genommen. Hinzu kommt, dass rund 90% in der Lehre persönlich wachsen. Sie werden verantwortungsbewusster und kompetenter, heißt es in der Studie. Gleichzeitig hätten über 60% der Befragten im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Auch Symptome von Depressionen, Angststörungen oder ADHS seien häufig. Die Hälfte dieser Lernenden werde durch die Probleme in der Lehre eingeschränkt. Die repräsentative Umfrage wurde unter anderem vom Bund finanziell unterstützt.
In Österreich sind 3 Personen von einem Blitz getötet worden. Die 3 waren auf einer Bergwanderung in Tirol. Wegen eines Wetterumschwungs beschlossen sie umzukehren. Weil sie nicht im Tal ankamen, alarmierten Angehörige die Behörden. Ein Helikopter fand sie leblos, schreibt die Polizei. Der Notarzt habe dann festgestellt, dass alle 3 durch einen Blitzschlag starben. Noch eine Meldung vom Fußball. Schweizer Meister Basel hat einen neuen Trainer gefunden. Ludovic Manier übernimmt an der Seitenlinie. Der 46-jährige frühere Nationalspieler hat einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wie der FC Basel mitteilt. Manier war während den letzten 3 Saisons Trainer bei Lausanne. Sein Vorgänger bei Basel, Fabio Celestini, hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.106 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 93,96 Rappen gehandelt, der Dollar zu 81,12 Rappen. Und das Wetter? Am Nachmittag wird es allmählich sonniger bei 23 Grad. Auch morgen scheint meist die Sonne bei 27 Grad. Im Süden gibt es heute und morgen knapp 30 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Adrian Huber.
SRF Musikwelle.
Einen guten Mittag wünsche ich. Hoffe, es gäbe etwas Rechts bei Ihnen. Bei uns gibt es immer das Gleiche am Montagmittag. Musik. Jetzt kommt Edith Brock ganz bescheiden. Ich brauch kein Meer von dunkelroten Rosen. Am Mikrofon ist Franzi Haller.
Ich brauch glücklich zu sein. Ein bisschen Zeit für Zärtlichkeit, dann ist die Welt für dich und mich voll Sonnenschein. Es ist noch wie am ersten Tag, dass ich dich so gerne mag. Ich würde alles geben, um täglich zu erleben, was heut im Verborgenen blüht. Ich kenn dich, wie dich niemand kennt. Fühl, wie mich dein Blick verbrennt. So ist der Schritt nicht weit. Vom Traum zur Wirklichkeit, zu unserem Glück. Ich auch kein Meer von dunkelroten Rosen. Ich brauch nur dich allein, um wirklich glücklich zu sein. Ein bisschen Zeit für Zärtlichkeit, dann ist die Welt für dich und mich voll Sonnenschein. Ich brauch kein Meer von dunkelroten Rosen. Ich brauch nur dich allein, um wirklich glücklich zu sein. Ein bisschen Zeit für Zärtlichkeit, dann ist die Welt für dich und mich voll Sonnenschein.
ich sage, es kam ein König aus Spanien, der hat sein Herz hier verloren. Sie war die Braut eines anderen und sie hieß Guantanamera.
Guantanamera, du schöne Guantanamera. Guantanamera, oh schöne Guantanamera.
Er bot ihr Perlen und Ringe, doch sie wollten nicht mit ihm fahren. Da sprach der König von Spanien, ich werf ins Meer meine Krone, mag sie der andere dir bringen, wenn seine Liebe so groß ist. Und Guantanamera war sehr traurig. Denn wie sollte ihr Liebster die goldene Krone bringen vom Grunde des tiefen Meeres? Und sie weinte. Doch es geschah ein Wunder. Ein riesiger Fisch tauchte auf aus den Fluten, die Krone auf dem Haupt. Da sprach der König von Spanien: Leb wohl, kleine Guantanamera, mach den anderen glücklich und denk an mich.
Manuela mit Guantanamera. Und jetzt kommt Musik aus der Schweiz, aus der Innerschweiz, vom Ottmar. Er war vor noch nicht allzu langer Zeit hier bei uns im Studio und hat erklärt, wenn ihm einmal Lieder in den Sinn kommen, also Melodien neue.
Der grösste Teil kommt während dem Autofahren mir. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs im Aussendienst und jetzt gerade im neuen Lied wieder, irgendwann habe ich gewusst, ich muss ein neues Lied machen. Also nicht, ich muss, ich will ein neues Lied machen. Und das heisst Schwerelos.
Und das lassen wir jetzt, den geht. Aber zuerst erzählt er noch, um was es genau geht. Es geht um den Freiheitsdrang, den er schon als Kind hatte.
Ich habe manchmal den Wunsch gehabt, einfach zu gehen. Und das habe ich heute noch, das hat jeder Mensch wahrscheinlich. Und ich wollte einfach ein Lied über das schreiben, die frei sein und einfach nicht mehr um sich herum haben, alle Sorgen vergessen. Ich glaube, ein ureigenes Bedürfnis von jedem Mensch.
Ich weiss nicht. Haben Sie das auch? Ich selten. Ich bin da eine, die vielleicht zu lang bleibt. Aber Sie, wenn Sie auch gerne etwa die weit fortführen, dann können Sie dem Freiheitsdrang jetzt 3 Minuten frönen mit dem Atma und Schwerelos.
Ständig hetzen und rotieren, immer weiter, immer mehr. Es sind die Tage, wo ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Da habe ich Sehnsucht nach dem Gefühl, wo ich als kleiner Bub hab kann, wo ich im Traum in meine Welt können gehen. Ins höhere Gras bin ich gelegen, nur der Himmel über mir. Ich hab mir vorgestellt, ich könnte fliegen über die Berge bis zum Meer. Da hab ich gespürt, wie es Licht ist worden und mich der Kummer hat verlassen und der Wind mich mit auf seine Reise hat genommen. Ich fliege los und ich bin frei. Meine Seele breitet die Flügel aus. Der blaue Himmel ist mein Ziel. Schwer einfach frei, frei von Angst, frei von Sorge, nur Geborgenheit und tiefen Frieden gespürt. Mein Herz hat die Ewigkeit berührt. Zeit ist vergangen, Kinderträume sind lang vorbei. Nur die Erinnerung ist geblieben, wie schön und einfach alles war. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist genug, ich muss das Hamsterrad verlassen, können ich den Weg, wo meine Kinderseele hat genommen. Ich fliege los und ich bin frei. Meine Seele breitet die Flügel aus, der blaue Himmel ist mein Ziel. Schwerelos, einfach frei, frei von Angst, frei von Sorgen, nur Geborgenheit und tiefen Frieden gespürt. Mein Herz hat die Ewigkeit berührt.
Du vor mir.
Mir ging es ganz genau wie dir.
Es traf uns wie der Blitz in dunkler Nacht.
mitten ins Herz, mitten ins Herz. Traf mich dein allererster Blick, ich denke gern daran zurück. Nur ein Moment, nur ein Augenblick, der brachte uns für die Ewigkeit das große Glück.
Jeder träumt vom großen Glück.
Man fragt sich und man schaut zurück.
Haben wir denn etwas falsch gemacht?
Das Schicksal meint's nur mit anderen gut.
Verzag nicht, zeige Kraft und Mut.
Und plötzlich steht das Glück direkt vor dir. Mitten ins Herz, mitten ins Herz. Traf mich dein aller Blick. Ich denke gern daran zurück. Nur ein Moment, nur ein Augenblick, der brachte uns für die Ewigkeit das große Glück. Jeder hat im Leben ganz bestimmt einmal die Chance. Ich hab mein Glück gefunden, es erstrahlt in vollem Glanz. Mitten ins Herz, mitten ins Herz,
mitten ins Herz.
Traf mich dein allererster Blick, ich denke gern daran zurück. Mitten ins Herz, ja, mitten ins Herz. Traf dieser Blick und er brachte uns das große Glück. Mitten ins Herz, mitten ins Herz. Traf mich dein allererster Blick, ich denke gern daran zurück. Nur ein Moment, nur ein Augenblick, der brachte uns für die Ewigkeit das große Glück.
Wenn's einmal nicht so gut läuft. Sehr gut läuft.
Ich bin wunschlos, glücklich, seit du bei mir bist.
Es wünscht dir was. Das Grosswunschkonzert von der SRF Musikwelle ist genau die richtige Begleitung. Vom Montag bis am Donnerstag und am Sonntag. Vom 2 bis am 5 Uhr am Nachmittag. Ihre liebste Musik zum Hören für alle. Machen Sie mit auf srfmusikwelle.ch. Es wünscht dir was. Gute Laune bei Co. oder einfach behalten.
Heute am Nachmittag erfüllt in der Bernhard Siegmann ihre Musikwünsche. Und da könnt ihr den Namen auch noch direkt in die Sendung anrufen, wenn ihnen gerade noch ein Musikwunsch einfällt. Das dann ab der 2. Am 12:30 schon, jetzt dann gerade die 5 Minuten, kommt das Rendezvous, das halbstündige Mittagsmagazin, wo Kolleginnen und Kollegen uns updaten über das, wo man wissen muss. Und noch ein bisschen vorne, jetzt gerade, gibt's feine irische Musik. Mary Chata Sai und Chris Newman mit The Old Bridge. 12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Israel gegen Iran, Tag 4. Wir schalten nach Tel Aviv und reden auch mit der deutsch-iranischen Journalistin.
Was jetzt passiert zwischen Iran und Israel ist historisch. Es könnte zu tektonischen Veränderungen führen. Die Frage ist, ob positiv oder negativ.
Sagt Natalie Amiri im Rendezvous-Interview. Die reformierte Kirche reformiert sich. Missbrauchsfälle sollen verhindert werden. Wir fragen, wie genau? Puls fühlen zu den Verhandlungen Schweiz-EU. Sagen die Gewerkschaften dieses Mal Ja zu den EU-Verträgen? Antworten gibt der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Daniel Lampert um 1. Rendezvous, die Themen zusammengestellt hat Daniel Hofer. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Es ist der Konflikt, vor dem sich viele gefürchtet haben. Auf der einen Seite die Atommacht Israel, auf der anderen Iran, der Atomwaffen herzustellen versucht. Seit 4 Tagen greift Israel Iran an. Am Morgen meldete die israelische Armee Angriffe auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran. Dazu wurden die Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Das ist die Einheit, die im Ausland verdeckte Operationen ausführt. Der Iran reagiert seinerseits mit Angriffen auf israelische Städte. Die Zahl der Opfer steigt. Natalie Amiri ist eine deutsch-iranische Journalistin der ARD, die regelmäßig über Iran berichtet. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen und fragte sie, wie ist die aktuelle Lage in Iran?
Sehr angespannt. Die Menschen sind extrem verängstigt. Sie versuchen gerade aus Teheran rauszukommen. Seit gestern Morgen beobachte ich schon lange, lange Autoschlangen. Mir werden Videos aus Teheran, aus anderen Städten zugeschickt. Die Menschen versuchen aus Teheran rauszukommen, weil sie eben gemerkt haben, auch Teheran wird angegriffen, auch zivile Gebäude werden angegriffen. Denn diese ganzen militärischen Köpfe der Revolutionsgarde, der Armee, wohnen ja in Penthäusern, inmitten der Menschen im Norden Teherans unter anderem. Und wo die Waffenlager sind, wissen die Menschen auch nicht. Insofern ist da gerade eine große Panik innerhalb der Bevölkerung ausgebrochen, weil sie diesen massiven Angriff unterschätzt haben.
Wie ist denn die Lage in der Hauptstadt selbst, in Teheran?
Zu Beginn, also am Freitagmorgen, ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen in Teheran gesprochen, war eigentlich insgeheim die Freude recht groß, dass es jetzt gegen das Regime geht, gegen das ja mehrheitlich die Bevölkerung im Iran ist. Ich würde da von 80-85% sprechen, die dieses Regime nicht wollen, was sie ja auch lautstark gezeigt haben 2022 bei der Bewegung Jin Jihan Azadi, Frau Leben Freiheit, auf der wirklich übergreifend durch alle Schichten die Menschen auf die Straße gegangen sind und einen Regime-Change gefordert haben. Und jetzt war dieser Moment da, dass sie sagten, da kommt eine Macht von außen, die schlägt der Krake die einzelnen Tentakeln ab. also schon die Hisbollah wurde ja massiv geschwächt im Libanon. Übrigens auch ein Vorspiel für diesen Angriff jetzt, den wir gesehen haben am Freitag, der dort begonnen hat. Und auch das Assad-Regime wurde gestürzt. Die Iranerinnen und Iraner haben darauf gehofft, dass im Grunde genommen sie als Nächste befreit werden. Aber nach dieser anfänglichen Euphorie ist jetzt die Sorge groß, wie massiv es auch die Zivilbevölkerung treffen wird, weil es gibt ja schon über 200 Tote.
In Teheran gibt es keine Schutzräume. Dazu gibt es die Warnung der israelischen Armee, man soll Orte meiden, wo Waffen hergestellt werden. Ich nehme an, die Menschen wissen nicht, wo überall Waffen hergestellt werden. Was machen sie dann?
Das ist genau das Problem. Und der große Unterschied zu Israel ist im Iran, dass sie eine Regierung, ein Regime haben, das nicht für den Schutz der Zivilbevölkerung sorgt. Es gibt, wie Sie gerade sagten, keine Schutzbunker, es gibt keine Warnungen des Regimes an die Bevölkerung. Jetzt raus, jetzt kommt ein Angriff. Insofern sind die Menschen auf sich alleine gestellt und sie wissen schon gar nicht, wo sich Waffenlager befinden. Ich meine, ich habe jahrelang im Iran gelebt. Es hieß immer, man darf keine militärischen Gebäude fotografieren. Nur militärische Gebäude im Iran sind nicht alle gekennzeichnet. All die Basij-Milizen, diese Millionen Schlägertrupps, die gerade bei Moscheen ihre Zentralen haben oder auch in Wohnhäusern ihre Zentralen haben, von dort sie dann die Bevölkerung niederprügeln bei Aufständen, das wissen die Menschen nicht, wo die sind, wo die Waffen liegen. Insofern ist es extrem gefährlich, gerade für die Menschen, sich zu bewegen. Am Freitag gab es noch Bewegung in Teheran, aber seit gestern war Teheran fast leer und dann eben diese Massen, die sich jetzt alle Richtung Norden bewegen. Nur wenn man sich allein vorstellt, ungefähr 15 Millionen Menschen leben in Teheran. Die bewegen sich alle auf dieser einen Autobahn Richtung Norden und der Norden hat gar nicht die Kapazität, sie aufzunehmen. Können Sie sich das Chaos vorstellen?
Das Mullah-Regime droht Israel. Welche militärischen Mittel hat Iran denn noch? Und vor allem, wagt es, diese einzusetzen?
Also ich würde sagen, dass jetzt der Showdown, auf den jahrelang gewartet wurde, vor dem jahrelang gewarnt wurde, jetzt passiert. Was immer dieses Regime hat, wird es jetzt zeigen. Und die Frage ist, und das ist die größte Gefahr, haben sie schon die Atombombe? Werden sie diese noch zeigen? Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen, denn sehr viel mehr Zeit hat das Regime nicht, denn die Waffen sind veraltet, das Kontingent an ballistischen Raketen ist begrenzt. Natürlich haben sie das größte Kontingent an ballistischen Raketen in der Region, deswegen war es auch so gefährlich für Israel immer. Aber im Gegensatz zu Israel sind sie klar im Nachteil und Israel ist klar militärisch überlegen.
Falls die Mullah-Regierung stürzen würde, gäbe es da jemanden, eine Partei oder Politiker, die übernehmen könnten?
Ich sehe immer noch keine starke Opposition, die jetzt das Zepter übernehmen könnte. Es gibt einzelne Figuren. Es gibt zum Beispiel den Sohn vom Schah, der 1979 gestürzt wurde. Reza Pahlavi, der ist sehr laut. Der fordert das Militär auf, die Waffen niederzulegen. Er ruft die Bevölkerung auf, sich jetzt zu erheben. Es wäre jetzt der Moment, dieses Regime zu stürzen. Ich weiß, dass auch Pahlavi Beziehungen zu Netanyahu hat, öfters in den letzten Monaten in Israel war. Das kann natürlich ein Szenario sein, das Israel auch als nächsten Schritt schon sich ausgedacht hat für Regime Change. Aber das sind alles Vermutungen und dafür habe ich keine Beweise, dass es wirklich in diese Richtung gehen wird. Oder möchte die iranische Bevölkerung, und das haben sie ja 2022 immer wieder gesagt, sie wollen freie Wahlen, sie wollen Demokratie und sie haben genügend Menschen in den iranischen Gefängnissen, die das Zepter übernehmen könnten. Aber die haben natürlich jetzt immer noch im Gefängnis sitzend in dieser hochbrisanten Situation keine Möglichkeit, sich zu formieren.
Sagt die deutsch-iranische Journalistin Natalia Miri. Und damit nach Tel Aviv zur Korrespondentin der ARD, Sophie von der Tann. Wie ist denn die Lage in Tel Aviv nach dieser Nacht?
Ja, man hört es hier vielleicht um mich rum. Hier wird gerade aufgeräumt. Ich stehe im Zentrum von Tel Aviv, wo eine Rakete eingeschlagen ist, auf einer Straße. Und die umliegenden Gebäude sind stark beschädigt. Das ist ein Anblick, den die Menschen hier nicht erwartet haben, dass eben eine Rakete mitten im Zentrum einschlägt. Die Fenster sind zerstört, Häuserfronten stark beschädigt. Auch hunderte Meter weiter entfernt kann man sehen, was die Schockwelle angerichtet hat. Splitter auf den Straßen. Es hat Türen aus den Angeln gerissen. Also der Schock, der sitzt hier ziemlich tief. Und jetzt ist man hier mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.
Wie groß ist denn generell die Verunsicherung in der Bevölkerung? Denn diesmal kann die israelische Abwehr einen Teil der Raketen nicht aufhalten.
Ja, die Verunsicherung ist ziemlich groß. Man fühlt sich hier sonst relativ sicher wegen des sehr guten Luftabwehrsystems oder der verschiedenen Systeme. Aber diesmal kommen Raketen durch. Das israelische Militär sagt 5-10%. Es gab 24 Tote schon, seit Israel den Iran angegriffen hat und dann diese Vergeltungsschläge gestartet haben. Und die Menschen, die sind schon ziemlich schockiert.
Wie groß ist denn die Angst vor einer Eskalation mit allenfalls atomar bestückten Waffen?
Ja, das Ziel dieser Angriffe, sagt die israelische Regierung ja immer wieder, sei zu verhindern, dass der Iran atomare Waffen entwickelt. Aber die Verunsicherung ist hier grundsätzlich sehr groß, die Angst davor, dass das weiter eskaliert. Und gleichzeitig hört man hier auch von allen Menschen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, dass man es grundsätzlich schon richtig findet, den Iran anzugreifen, weil es eben als große Bedrohung gesehen wird, das Atomprogramm dort.
Premier Netanyahu geriet ja wegen des Gaza-Kriegs bzw. weil die Geiseln noch immer nicht befreit sind in Kritik. Wie laut ist diese Kritik jetzt noch?
Ja, die ist schon deutlich ruhiger geworden. Die Menschen stehen hier ziemlich hinter diesen Angriffen auf den Iran. Ich habe da bisher kaum kritische Stimmen gehört, weil der Iran eben als so existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Und das ist jetzt natürlich eine Chance für Premierminister Netanyahu, der so stark in der Kritik stand wegen des Versagens am 7. Oktober, wegen der Geiseln im Gazastreifen, jetzt wieder die Menschen hinter sich zu versammeln, sich wieder zu präsentieren als Mr. Security, der die Lage im Griff hat, beziehungsweise die Menschen hier vor dem großen Aggressor Iran beschützt. Vereinzelt gibt es da auch mal kritische Stimmen, die sagen, da wird jetzt abgelenkt von der Lage im Gazastreifen und von den Geiseln. Aber im Großen und Ganzen steht man hier schon sehr hinter diesen Angriffen.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nannte einen Regimewechsel im Iran als mögliches Ergebnis der Angriffe. Hat denn Israel allenfalls einen Plan, wer nach den Mullahs das Ruder in Iran übernehmen könnte?
Also ich glaube, das geht ein bisschen weit. Also das ausgerufene Ziel ist ganz klar die Zerstörung des Atomprogramms und des Raketenprogramms. Allerdings sehen wir natürlich auch Angriffe, die darüber hinausgehen im Iran. Und Netanyahu hat sich in seiner ersten Ansprache auch direkt an die Bevölkerung im Iran gewandt und sie im Prinzip dazu aufgerufen, sich aufzulehnen. Ob das wirklich bei den Menschen dort ankommt, das frage ich mich sehr, nachdem es eben diese Angriffe gibt, die auch die Zivilbevölkerung dort sehr betreffen, die ja keine Bunker haben, so wie die Menschen hier.
Sagt Sophie von der Tann, Korrespondentin der ARD in Tel Aviv, im Rendezvous. Und damit zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Lara Christen.
Wie geht es den Lernenden in der Schweiz? Diese Frage ging die WorkMed AG nach, ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit. Und über 80% der Befragten haben gesagt, es gehe ihnen in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Etwa gleich viele erleben im Lehrbetrieb und in der Berufsschule ein Klima von Respekt, Freundlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe. Gleichzeitig haben über 60% der Befragten laut der Studie im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Die Hälfte dieser Lernenden werde durch die Probleme in der Lehre eingeschränkt. Die repräsentative Umfrage wurde unter anderem vom Bund finanziell unterstützt. Rund 45.000 Lernende wurden dafür befragt. Die Schweizer Postbranche hat im letzten Jahr zwar weniger Briefe oder Zeitungen zugestellt, trotzdem hat sie aber mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz im Postmarkt betrug letztes Jahr rund 4,3 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 3,6% gegenüber dem Vorjahr. Das teilt die eidgenössische Postkommission Postcom mit. Die Umsatzsteigerung sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil die Preise in allen Produktsegmenten erhöht worden seien, schreibt die Postcom. Die versendeten Mengen seien um 4,6% gesunken. Nur bei den Kurier-, Express- und Paketsendungen habe es einen moderaten Zuwachs gegeben. Die Schweizer Wirtschaft wächst voraussichtlich langsamer. Grund sei die Handelspolitik der USA. Das sagt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Es hat darum seine Prognosen angepasst für das laufende und das kommende Jahr. In diesem Jahr rechnet das SECO noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%, zuvor waren es 1,4%. Für 2026 haben die Fachleute des Bundes die Prognose stärker gesenkt, von 1,6 auf 1,2%. Sie sprechen für beide Jahre von einem deutlich unterdurchschnittlichen Wachstum. Das SECO rechnet darum mit einer höheren Arbeitslosenquote, und zwar von 3,2 statt 2,8%. In Österreich sind drei Personen von einem Blitz getötet worden. Die drei waren auf einer Bergwanderung in Tirol. Wegen eines Wetterumschwungs beschlossen sie, umzukehren. Weil sie nicht im Tal ankamen, alarmierten Angehörige die Behörden. Ein Helikopter fand sie leblos, schreibt die Polizei. Der Notarzt habe dann festgestellt, dass alle drei durch einen Blitzschlag starben. Noch eine Meldung vom Fußball. Schweizer Meister Basel hat einen neuen Trainer gefunden. Ludovic Manier übernimmt an der Seitenlinie. Der 46-jährige frühere Nationalspieler hat einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wie der FC Basel mitteilt. Manier war während den letzten 3 Saisons Trainer bei Lausanne. Sein Vorgänger bei Basel, Fabio Celestini, hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Und das Wetter. Am Nachmittag wird es immer sonniger bei 23 Grad. Ganz lokal sind noch letzte Schauer möglich. Morgen scheint ganztags die Sonne mit nur wenigen Quellwolken über den Bergen. Die Temperaturen steigen morgen auf 27 Grad. Im Wallis gibt es um 29 Grad. Und im Süden scheint heute und morgen die Sonne bei knapp 30 Grad.
Wenn von Missbrauch in der Kirche die Rede ist, wird im selben Atemzug meist die katholische Kirche genannt. Doch Missbrauch gibt es auch in der evangelisch-reformierten Kirche. Was es da nicht gibt, ist eine Studie zur Aufarbeitung. Das reformierte Kirchenparlament lehnte eine solche Studie vor einem Jahr ab. Jetzt hat dasselbe Kirchenparlament aber neuen Maßnahmen zugestimmt, einstimmig. Neu soll eine Meldestelle aktuelle Missbrauchsfälle sammeln und es gibt ein Konzept zum Schutz der persönlichen Integrität. Religionsredaktorin Nicole Freudiger.
Es ging heute um ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die evangelisch-reformierte Kirche es ernst meint mit der Missbrauchsaufarbeitung. Evelyn Bohrer, Vertreterin der Solothurner Landeskirche, betonte denn heute in der Ratsdebatte:
Jede Organisation muss sich ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Dynamiken und Schwächen stellen. Es braucht mutige und ehrliche Analysen und den Willen, sich zu verändern. Es braucht also einen Kulturwandel.
Die Kirchenparlamentarierinnen und Parlamentarier waren bemüht, klarzumachen, die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz ist bereit zur Aufarbeitung, auch wenn eine Studie dazu letztes Jahr abgelehnt wurde. Die Präsidentin des Rats der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Rita Famos, sagte es so:
Betroffene sind sprachfähig geworden, haben die Kraft gefunden, sich über das erlebte Unrecht zu äußern. Nun müssen auch wir als Kirche sprach- und auskunftfähig werden über das, was bei uns geschehen ist und was man nie hundertprozentig verhindern kann.
Sprachfähig werden, das heißt konkret, die Evangelische Kirche Schweiz sammelt künftig die Meldungen zu Missbrauchsfällen und veröffentlicht sie jährlich. Was genau als Verletzung der sexuellen oder spirituellen Integrität gilt, ist neu festgeschrieben in einem 20-seitigen Papier. Etwa wenn ein Pfarrer ein Seelsorgegespräch ausnutzt, um seine sexuellen Wünsche zu befriedigen, oder wenn Gott ins Feld geführt wird, um andere Personen zu beeinflussen und eigene Wünsche durchzusetzen. Kritik an Meldestelle und Papier gab's kaum. Nur Judith Pörksen-Roder von der Landeskirche Bern-Jura-Solothurn monierte, dass eine Kategorisierung schwierig sei und es mit dem vorgesehenen Meldemodell dazu kommen könne, dass Fälle mehrfach gemeldet werden.
Insgesamt sehen wir die Erhebung und Kommunikation der Zahlen als eine große Herausforderung an und appellieren daher an hohe Präzision und Gründlichkeit, anstatt nur schnell vorwärts zu machen.
Einstimmig winkte das Kirchenparlament die Vorlagen heute durch. Eine Genugtuung für Hanna Götte. Sie hat in den 70er Jahren sexualisierte Gewalt durch einen reformierten Pfarrer erfahren.
Also ich bin sehr froh. Das ist auch sehr befriedigend für mich. Und ich habe auch einen Anfang gemacht dazu in den 90er Jahren. Und jetzt geht das weiter. Und das war nicht vergeben. Der Hürdenlauf, den ich da gemacht habe, das war nicht vergeben.
Die betroffenen Organisationen sahen es allerdings mit dem neuen Meldesystem und dem Grundlagenpapier nicht getan.
Das Schutzkonzept ist umfangreich. Und wenn da ein Übergriff gemeldet wird, dann muss die Behörde zuerst das Schutzkonzept lesen, dann müssen die sich einig sein, wie man das verstehen will. Dann müssen sie sich überlegen, was man machen muss. Ich weiss nicht, ob dann nicht eine Kirchengemeinde, eine Behörde sagt, lassen wir es sein, oder?
Deshalb müsse in jeder Kirchgemeinde ein Handout mit klaren Handlungsanweisungen bereit liegen. Und Hanna Götte fordert, die evangelisch-reformierte Kirche müsse vorwärts machen mit der Aufarbeitung. Das sei wichtig, gerade für Betroffene wie Sie in den 70ern, für die es um eine Anerkennung ihres Leides gehe. Vorwärts machen, das hat Ratspräsidentin Rita Famos heute versprochen. Im November will der Rat einen neuen Vorstoß für eine nationale Studie vorlegen. Eine nationale Anlaufstelle seien ebenso in Arbeit wie Leitlinien für die Anerkennung und finanzielle Entschädigung von Betroffenen.
Mit diesen Themen geht es im Rendezvous weiter. Wer soll wie viel Zeit mit dem neugeborenen Kind verbringen? Zwei Vorstöße im Nationalrat wollen die Regelung 14 Wochen die Mutter, 2 Wochen der Vater aufweichen. Georgiens Regierung wendet sich von Europa ab, hin zu China und Russland. Für den Westen steht einiges auf dem Spiel. Elternzeit. Das Konzept bedeutet, dass Mutter und Vater gemeinsam bestimmen können, wer von ihnen nach der Geburt des Kindes wie lange zu Hause bleibt und wer zur Arbeit geht. Die Einführung dieser Elternzeit ist ein Kernanliegen der politischen Linken oder, wie es diese Frau formuliert, die am Samstag am Frauenstreik teilgenommen hat.
Ich würde mir ganz konkret wünschen, dass wir mal eine ältere Zeit haben für beide Elternteile. Das muss mindestens ein Jahr sein.
Eine solche Elternzeit gibt es in der Schweiz nicht. Zurzeit gibt es einen Urlaub nach Geschlecht. Die Mutter arbeitet mindestens 14 Wochen nicht, der Vater mindestens 2 Wochen nicht. Zwei politische Vorstöße für die Einführung einer Elternzeit werden am Nachmittag im Nationalrat diskutiert. Philipp Schämli.
Es sind zwei Standesinitiativen aus dem Tessin und aus dem Wallis. Beide sind praktisch identisch formuliert und fordern eine Elternzeit von mindestens 20 Wochen. Die Hoffnung sei, dass die Männer so früher und stärker und vor allem auch längerfristig in die Erziehungsarbeit eingebunden würden und die Frauen dadurch schneller und in höheren Pensen wieder an ihre Arbeitsstellen zurückkehren könnten, sagt Lisa Mazzone, Präsidentin der Grünen.
Wir wollen eine geteilte Verantwortung in den Familien, damit es auch möglich ist, die Diskriminierungen oder die Nachteile der Frauen im Arbeitsmarkt zu reduzieren.
20 Wochen Elternurlaub sei viel zu viel, sagt Christiane Vietze, Nationalrätin der FDP. Gerade kleinere Unternehmen könnten sich das gar nicht leisten.
Es ist natürlich so, dass dann wirklich Arbeitskräfte fehlen, denn wer erledigt die Arbeit sonst?
Wobei sich Christiane Vietze diese Frage in der Praxis wohl kaum je stellen muss, denn bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen dürfte ein 20-wöchiger Elternurlaub im Nationalrat heute keine Chance haben. Viel zu reden gibt dafür ein Vorschlag, der vor wenigen Tagen aus der Nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit entsprungen ist. Auch hier geht es um die Einführung einer Elternzeit, aber unter Bedingungen, zu denen Lisa Mazzone sagt:
Ich sage, es ist ein Skandal.
Der Vorschlag lautet nämlich, dass der heutige Mutterschafts- und der heutige Vaterschaftsurlaub zu einem Elternurlaub zusammengerechnet werden sollen, also zu einem Total von 16 Wochen, und dass diese 16 Wochen dann künftig flexibel aufgeteilt werden könnten, also zum Beispiel, dass die Mutter und der Vater beide je 8 Wochen zu ihrem Kind schauen könnten. Das bedeutet, dass künftig auf freiwilliger Basis eine Reduktion des heute gesetzlich verankerten 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs möglich wäre. Für Lisa Mazzone unvorstellbar.
Es ist ein Rückschritt, sehr gefährlicher Rückschritt. Es ist für mich klar, dass der Mutterschaftsurlaub heilig ist und man darf diesen Mutterschaftsurlaub nicht berühren. Und das macht jetzt die bürgerliche Kommission.
Ein Rückschritt? Christiane Vietze kann das nicht erkennen.
Es ist kein Verlust, es ist der Status quo, der anders aufgeteilt wird.
Vielmehr sei dieser Vorschlag quasi die Quadratur des Kreises. Ohne die Wirtschaft zusätzlich zu belasten, ermögliche dieser Vorschlag, dass Familien die Kinderbetreuung in den ersten Wochen nach der Geburt gleichberechtigt aufteilen, jede Familie so, wie sie wolle.
Es gibt auch Mütter, die sehr schnell wieder arbeiten gehen, möchten auch, weil sie vielleicht auch an einer Karriere interessiert sind. Und je länger man weg ist vom Job, desto mehr verliert man natürlich auch den Anschluss.
Zudem, wenn auf nationaler Ebene eine Elternzeit eingeführt würde, dann könnten die Kantone, die mehr wollen, diese Elternzeit ja auf kantonaler Stufe individuell erhöhen. Lisa Mazzone überzeugt dies allerdings nicht. Es brauche nicht die Möglichkeit für kantonale Verbesserungen, sondern es brauche für die ganze Schweiz eine ausreichend lange Elternzeit, weil
ein Kind in Genf oder ein Kind in Appenzell ist genau ein Kind.
Aber das ist noch nicht alles, was derzeit in Sachen Elternzeit läuft. Im Hintergrund sammelt eine Allianz von Grünen, SP, GLP und Mittefrauen Unterschriften für eine Volksinitiative, die sogenannte Familienzeit-Initiative. Und diese fordert jeweils 18 Wochen bezahlten Urlaub für beide, für die Frauen und für die Männer.
Die georgische Regierung hat die politische Richtung geändert, weg vom euroatlantischen Kurs. Dazu gehören verschiedene Gesetze wie das Agentengesetz oder auch eine vertiefte Kooperation mit China. Der Westen ist überrumpelt und die pro-europäisch gesinnten Bürger Georgiens auch. Seit 200 Tagen demonstrieren sie gegen die Regierungspartei Georgischer Traum. Die Regierung hat in dieser Zeit die Repression verstärkt. Demonstrierende bekommen lange Gefängnisstrafen und immer häufiger landen Oppositionelle hinter Gittern. Die Regierung sagt, hinter den Protesten stehe das Ausland und Mächte, die Krieg wollten. Aus Tiflis, Callum McKenzie.
Levan Makashvili vom nationalkonservativen Georgischen Traum sagt, die Proteste gegen seine Partei würden aus dem Ausland gesteuert. Dahinter steckten Nichtregierungsorganisationen mit mächtigen ausländischen Geldgebern.
And then the biggest revelation was the scandal about USAID and
der Skandal um USAID hat alles enthüllt, so Makashvili. Als die Trump-Regierung gezeigt hat, dass NGOs eingesetzt werden, um Propaganda zu verbreiten,
strengthening their own propaganda narratives.
Das Weiße Haus hat die weltweite Entwicklungshilfe von USAID jüngst größtenteils eingestellt. Auch mit der Begründung, sie diene der radikalen Linken. Beweise dafür blieben aus. Der georgische Traum übernimmt gerne Trumps Narrative, etwa zum Deep State, einem Schattenstaat, der Regierungen weltweit angeblich kontrolliere. Die Partei erkennt den Deep State oder die globale Kriegspartei vor allem dort, wo Kritik gegen sie laut wird. Etwa in Litauen, wo es angeblich keine souveräne Regierung mehr gäbe. Oder hinter Emmanuel Macron und Friedrich Merz.
Um Macht zu erhalten, hat georgische Traum ausgedacht sehr viele Geschichten.
Das sagt Lascha Bakradze, der in Bern und Berlin studierte und bis vor kurzem Direktor des Georgischen Literaturmuseums war. Vorgeblich wurde er wegen einer sexistischen Bemerkung entlassen. Bakradze bestreitet die Vorwürfe als politisch motiviert. In den letzten Monaten wurden viele Staatsangestellte entlassen, vor allem Regierungskritiker wie er. Bakradze kandidierte letztes Jahr für die Opposition. Die mutmaßlich manipulierten Wahlen gewann der georgische Traum, auch weil die Partei behauptete, Opposition und Deep State wollten einen Krieg mit Russland.
Die haben ausgedacht, kurz nach dem Anfang des Krieges in Ukraine, dass Georgien gezwungen werden sollte, vom Westen in Krieg reinzugehen. Logisch ist das natürlich nicht. Wie lange würde Georgien standhalten gegenüber Russland? 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, meinetwegen 5 Tage. Ja, und lohnt sich für 4 Tage Mühe zu geben, das Georgien einzubeziehen? Also es entbehrt keine Logik.
Diese Erzählung bemüht der georgische Traum bei jeder Gelegenheit, liefert aber keine Belege. Levan Makashvili relativiert. Was wir die globale Kriegspartei nennen, ist keine Organisation, sondern einfach alle, die auf uns Druck machten, die Sanktionen gegen Russland zu übernehmen, sagt er. Wir brauchten ein Schlagwort, um das zu erklären.
Call it in a catchy word. It's a catchy word. Global war party. That's the basic idea of this.
Diese Schlagworte nutzt der georgische Traum gegen seine Gegner. Die liberalen Oppositionsparteien sollen verboten werden. Wegen der Kriegstreiberei, aber auch wegen der Politik der letzten liberalen Regierung vor 12 Jahren.
We have now a parliamentary investigative committee going on.
Eine Kommission untersucht die Verbrechen von damals, sagt Levan Makashvili. In Deutschland werde auch über ein Verbot der AfD diskutiert, verteidigt er den Plan. Das ist kontrovers, aber das Leben ist nicht einfach.
It is controversial, or it's hard. Life is hard, generally.
Unter der letzten liberalen Regierung kam es zwar zu Korruption und Repression, doch der Oppositionelle Lascha Bakradze sieht die Untersuchung der Kommission als rein politisch.
Es ist nicht, um die Geschichte aufzuarbeiten, wofür ich immer stehe, sondern alle Oppositionsparteien zu verbieten und so eine Pseudo-Oppositionsparteienmacht, wie es in Russland ist, wie es in Weißrussland ist.
Eine sachliche Debatte über NGOs, das Verhältnis zu Russland oder Fehler der alten Regierung wäre in Georgien möglich. Doch die realitätsferne Rhetorik des georgischen Traums erschwert sie.
SRF Russland-Korrespondent Callum McKenzie im Rendezvous, einer Sendung im Auftrag der SRG. Die Zeit 1:1. Letzte Woche schickte der Bundesrat die Vertragspakete mit der EU in die Vernehmlassung. Welche Haltung nimmt der Gewerkschaftsbund ein? Wird er ein Stromabkommen ablehnen? Daniel Lampertz, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, hat Antworten gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Lara Christen.
Über 80% der Schweizer Lernenden geht es in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Das zeigt eine repräsentative Umfrage. Gleichzeitig hätten über 60% der Befragten im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Wegen der US-Handelspolitik senkt das Staatssekretariat für Wirtschaft die Prognosen für die Schweizer Wirtschaft. Es werde für dieses und das nächste Jahr mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum gerechnet. Deswegen rechnet das SECO auch mit einer höheren Arbeitslosenquote. Im Walliser Val-de-Bagne sind die Evakuierungen von Fresnoy und Les Épines aufgehoben worden, wie die Behörden mitteilen. Seit über einer Woche sei kein Moorgang mehr registriert worden. Die Ablösungszone stabilisiere sich allmählich.
SRF Musikwelle.
Hello again oder grüezi miteinander, wenn Sie neu dazugekommen sind. Am Mikrofon ist Franzi Haller. Z Basel ist unser Nationalzirkus aktuell. Heiss wird das denn diese Woche dort im Zelt. Aber ich kann mir sagen lassen, es lohne sich sehr. Es ist wieder eine super Show, wo sie bietet viel Nervenkitzel, aber auch lustig. Der Mike Müller, der ist ja da ja mit auf Tournee mit dem Zirkusknie, mit seinem Hündli, einem Pesche. Wir schnuppern jetzt auch ein bisschen Zirkusluft, sozusagen. Stefanie Lindberg singt «Vorhang auf».
Auf dem Platz der Vorstadt bauten sie ein Zelt, haben bunte Wagen drumherum gestellt. Abends brannten Lichter und ihr heller Schein lockte tausend Menschen in das Zelt hinein. Vorhang auf, die große Schau begann, alles hielt gebannt den Atem an. Vorhang auf und die Manege frei, einen um